Heise Meets, der Entscheider-Talk. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Heise Business Services begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zu einer weiteren Folge von Heise Meets. Ich bin Sebastian Gerstl und heute wollen wir mal über das Thema Quiet Potential Loss sprechen. Häufig hört man ja die Klagen in deutschen Unternehmen, dass es an Fachkräften mangelt, dass mehr Personal notwendig ist. Aber wie sieht es eigentlich mit dem Personal aus, das bereits im Haus ist? Was ist mit Talent oder Möglichkeiten, die möglicherweise versteckt und unbemerkt verloren gehen? Und wie kann man diese Talente, diese Möglichkeiten, diese Fähigkeiten reaktivieren und wirklich voll ausnutzen? Diese und weitere Fragen zu beantworten, freut es mich, einen Experten für das Bereich der Personaldienstleistung bei uns zu Gespräch zu haben. Es ist Philipp Riedel, CEO des Jobvermittlers Avantgarde Experts. Philipp, herzlich willkommen bei uns bei Heise Meets.
Hallo, lieber Sebastian, freut mich riesig, da zu sein. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ich habe ja bereits den Begriff verwendet, Quiet Potential Loss, und ich habe es versucht, in der Einleitung bereits ein bisschen aufzugreifen, aber vielleicht kannst du da noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Wenn wir von Quiet Potential Loss sprechen, was ist darunter zu verstehen und warum ist das so relevant, wenn nicht sogar kritisch?
Ja, sehr gerne. Also es gibt natürlich keine so richtige klare Definition. Es ist so ein bisschen auch eine moderne Phrase, nenne ich es mal, Quiet Potential Loss, aber am Ende des Tages sagt es nichts anderes, dass es in Unternehmen eben unbemerkte, stille Potenziale gibt, die wir oft verschenken als Unternehmer und als Führungskräfte. Und hier gibt es einiges zu tun. Und wenn man sich das jetzt mal ein bisschen historisch anschaut, wäre das vielleicht so vor 20, 30, 40 Jahren nicht ganz so schlimm gewesen. Denn damals hatten wir das große Problem des Arbeitermangels oder Fachkräftemangels ja nicht so wie heute. Wenn wir heute aber
Das war ja vor 30, 40 Jahren eher andersrum. Da waren hieß ja Meldung mal so viele gute, ausgebildete Ingenieure auf dem Markt, dass da kann man sich aussuchen, wen man nimmt sozusagen.
Absolut. Heute kostet das Unternehmen mehrere Millionen im Jahr, wenn sie Potenziale verschenken und natürlich auch massiv Wettbewerbsfähigkeit. Denn Mitarbeitende haben es einfach sehr leicht, heute den Job zu wechseln, vor allen Dingen in dem Umfeld, in dem wir auch tätig sind. Und das heißt wiederum auch, dass man Mitarbeiter ein Stück weit leichter verlieren kann, wenn man ihr Potenzial nicht voll ausschöpft und ihnen nicht die Möglichkeit gibt, sich auch zu entfalten.
Und das ist ja irgendwie, das scheint ja deutlich kritischer zu sein, dass man im ersten Moment annimmt. Also Avantgarde führt ja Studien durch und laut einer Studie heißt es ja, habe ich gesehen, dass tatsächlich mehr als 40% aller Arbeitnehmer nicht überfordert sind von den Aufgaben, die sie haben, sondern tatsächlich eher unterfordert sind. Also das Gefühl haben, ihre Talente, ihre Möglichkeiten gar nicht ausschöpfen zu können mit den Aufgaben, die ihnen gestellt werden. Ja. Wie kommt das dann dazu? Denn normalerweise werden ja Leute anhand von bestimmten Ausschreibungen und ganz bestimmten Aufgabengebieten ausgewählt und eingestellt.
Ja, erstmal muss man sagen, das ist ein riesiger Stressfaktor. Also man glaubt immer, Überforderung wäre ein großes Problem. Stimmt sicherlich in vielen Fällen auch. Aber es ist genauso stressig, unterfordert zu sein. Und wenn man in seinem Job nicht richtig eingesetzt ist, sich nicht richtig wohlfühlt, das führt oft auch zu einer deutlichen Überforderung der Mitarbeitenden in der falschen Position und damit eben auch eine Demotivation. Aber wir machen in unseren Studien jedes Jahr größere Befragungen zur allgemeinen Arbeitszufriedenheit in Deutschland. Und dort stellen wir eben diesen Trend auch schon seit vielen, vielen Jahren fest, dass Menschen eben nicht dort eingesetzt sind, wo man sie eigentlich einsetzen könnte, um auch ihr maximales Potenzial zu entfalten. Das ist so ein bisschen auch dieses, ich nenne es mal wollen, können, dürfen Prinzip, was ja jeder kennt. Also Mitarbeiter kommen ins Unternehmen erstmal motiviert. Ich glaube, das kann man eigentlich so sagen. Sie kommen ins Unternehmen, wollen ihr Bestes geben und dann muss man schauen, dass man sie auch so einsetzt, dass sie alles das machen können, wo sie ein volles Potenzial entfalten können und auf der anderen Seite, dass man sie aber auch nicht nur befähigt, sondern sie die Dinge auch machen lässt. Und da sind vor allem Führungskräfte gefordert.
Man muss ja erstmal erkennen, dass die Person sich da unwohl fühlt, dass sie irgendwie das Gefühl hat, ihre Aufgaben nicht voll ausschöpfen zu können. Und andererseits sagst du jetzt, da sind die Führungskräfte gefordert. Also wie tragt die Führungskräfte dazu bei, beziehungsweise wie können sie denn da aktiv gegensteuern oder eben erkennen, dass da ein Problem vorliegt und was können sie tun, um das irgendwie aufzulösen?
Ja, Führungskräfte rufen ja sehr schnell nach mehr Mitarbeitenden. Das ist ja so der erste Reflex. Ich habe wahnsinnig viele Aufgaben im Team, in meiner Abteilung und ich brauche mehr Leute, um diese Aufgaben überhaupt erstmal machen zu können. Und dass man aber genauso ein großes Potenzial vielleicht schon da hat und im Unternehmen hat, aber es nicht vollständig ausschöpft, darüber reden wir noch ein Stück weit zu wenig. Und die Führungskraft hat dafür natürlich auch eine große Verantwortung. Und da geht es um manchmal ganz einfache Dinge. Es geht um Zuhören, es geht um erstmal das Herausfinden, welche Potenziale haben meine Mitarbeiter. Also Führung wird immer komplexer in unserer Arbeitswelt im Allgemeinen, aber gerade wenn es darum geht, Potenziale bei Mitarbeitenden auszuschöpfen, schon zweimal. Ich sehe aber auf der anderen Seite auch die Mitarbeitenden in der Pflicht. Also das ist da schon ein Geben und ein Nehmen. Das heißt, auch eine Selbstverantwortung des Mitarbeiters, im Dialog zu bleiben mit der Führungskraft, selber auch zu sagen, wo man sich hinentwickeln möchte, selbstbewusst zu sein. Das können Mitarbeitende heute massiv, weil jeder weiß, dass sie gebraucht werden. Und dieses Selbstbewusstsein führt aber auch zu einer größeren Sicherheit der Führungskräfte, wo sie ihre Mitarbeitenden hinentwickeln können. Also es ist ein Stück weit von beiden Seiten aufeinander zugehen und dann kommt man da zu einer guten Lösung, dass man nicht Potenzial verschenkt, sowohl bei den Führungskräften als auch bei den Mitarbeitenden.
Die Schwierigkeit bleibt halt auch noch da. Also wenn jetzt ein Mitarbeiter sich bei einer bestimmten Arbeit nicht gut aufgehoben fühlt, weil er irgendwie das Gefühl hat, er ist da unterfordert und er möchte gerne mehr gefordert werden, dann kann er ja trotzdem nicht einfach auf eine andere Aufgabe gesetzt werden, weil die Aufgabe, die er bearbeiten muss, muss ja trotzdem erfüllt werden. Also
das stimmt. Das stimmt. Das ist manchmal eine Herausforderung. Umso wichtiger ist es, dass man auch, ich nenne es immer diverse Teams, aber ich meine mit diversen Teams in dem Fall gar nicht Herkunft, Geschlecht oder das, was man sonst unter Diversität oftmals versteht, sondern ich meine es eher auch damit, es ist sehr wichtig, dass man in Teams auch eine Mischung in den Aufgaben schafft, so dass man als Führungskraft auch mit berücksichtigt, wen kann ich denn in welcher Situation für welches Thema einsetzen und kann ich das auch mal durchmischen, kann ich das auch mal verändern, habe ich da Chancen, meine Mitarbeiter entsprechend auch ihrer Fähigkeiten auf andere Themen zu setzen, Erfolge zusammen ordentlich zu feiern und dann vor allem Menschen auch persönlich weiterzuentwickeln nochmal. Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, um genau diese bisschen breiteren Teams zu bilden, die dann eben Aufgaben füreinander auch oftmals übernehmen können und übernehmen müssen. Und dann kommt man zu viel größeren Potenzialen, weil da macht es allen Spaß. Jeder hat mal eine Aufgabe, die nicht so gut gelingt, die nicht so viel Freude macht. Und jeder hat aber auch mal vielleicht die besten und die innovativsten Aufgaben. Und mit dieser Mischung motiviert man Mitarbeiter natürlich auch, sich gegenseitig zu unterstützen, ein echtes Team zu werden.
Und gleichzeitig hat auch jedes Individuum das Gefühl, wertgeschätzt zu werden und dass genau ihm halt zugehört wird, wenn er gesagt wird.
Absolut.
Ja. Wie macht das eigentlich Avantgarde Experts? Also wie messt ihr die Mitarbeiterzufriedenheit oder das Engagement? Also wie kann das quantifiziert werden?
Ja, also wir machen jedes Jahr Engagement-Umfragen. Das ist so das, was aus unserer, ich sag's mal, HR-Abteilung selber kommt. Das heißt, wir versuchen herauszufinden, wo sich Mitarbeiter eben gerade überfordert, unterfordert, zufrieden, unzufrieden fühlen, was so ihre Tätigkeiten sind, wo wir uns auch als Unternehmen weiterentwickeln können. Aber mindestens genauso wichtig wie diese regelmäßigen Befragungen ist, dass man ein Forum bietet, in dem sich Mitarbeiter auch austauschen können mit ihren Führungskräften. Wir haben jede Woche für jeden Mitarbeiter im Unternehmen ein sogenanntes One-on-One, also ein Einzelgespräch, was jeder nutzen kann. Das muss gar nicht so, wie soll ich denn sagen, gar nicht so offiziell sein. Also das ist oftmals auch einfach ein gemeinsamer Kaffee mit der Führungskraft und man tauscht sich mal aus und quatscht über Gott und die Welt. Aber es ist sehr wichtig, dass man da auch von beiden Seiten sieht, es gibt ein persönliches, es gibt ein ernsthaftes Interesse, sich auszutauschen und sich auch weiterzuentwickeln. Ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum Mitarbeiter auch zufrieden sind. Das Ganze sollte man dann aber schon auch dokumentieren, wenn es um offiziellere Dinge geht. Also egal, ob man da jetzt Umfragen macht oder ob man vielleicht einmal im Jahr oder einmal im Quartal so ein Entwicklungsgespräch macht, damit man darauf auch wieder Bezug nehmen kann und sagen kann, ja, okay, das letzte Mal haben wir das und das besprochen. Wir haben uns so weiterentwickelt zusammen. Das könnten die nächsten Schritte für dich sein. Und dann hat man auch für sich selbst so ein Stück weit als Führungskraft so einen Karriereplan für einen Mitarbeitenden.
Jetzt gibt es wahrscheinlich Unternehmer, die das hören und sagen, ja, aber dafür haben wir doch die Mitarbeiterjahresgespräche, die machen wir, oder vielleicht sogar manche, die sagen, wir machen das ja nicht nur jährlich, wir machen das ja sogar halbjährlich. Heißt das dann, dass diese Mitarbeiterjahresgespräche, da führt man ja aus, Entwicklungsbogen, wo möchte man hin und dergleichen, gibt es Schulungen, die man machen möchte, es wird ja standardmäßig abgefragt, reicht das dann einfach nicht aus?
Die ganz einfache Antwort ist, nein, das reicht nicht aus. Das ist natürlich alles gut und richtig und auch in Ordnung. Auch da sollte man aber schon nochmal überprüfen, ob das noch State of the Art ist, ob das noch das ist, was es heute ist, ob man nicht auch einfach nur Papier erzeugt, was man irgendwo in einen Ordner ablegt oder vielleicht online irgendwo ablegt und dann nie wieder rausholt. Also das Ganze muss natürlich auch einem Sinn folgen. Viel wichtiger als diese, ich nenne es jetzt mal Regeltermine, sind aber tatsächlich die täglichen, die wöchentlichen Termine, die kurzen Entscheidungen. Und was ich sehr empfehlen kann, bitte nicht verbinden mit so Jahresendgesprächen, mit Gehaltsgesprächen und sowas. Was soll einem der Mitarbeitende denn dann erklären, wenn er glaubt, dass dieses Gespräch unter Umständen auch dazu führt, ob er eine Gehaltserhöhung bekommt oder nicht? Also die Dinge sollten völlig unabhängig voneinander laufen. Das sehe ich schon öfter, dass das immer noch einen direkten Zusammenhang hat.
Das heißt also, wenn man Entwicklungsgespräch und Zielvereinbarung irgendwie kombiniert, dann läuft das dem Sinn
einfach zu entgegen. Keine gute Idee, nee.
Jetzt hast du gesagt, also regelmäßigere Treffen, also bessere oder kontinuierlicheres Feedback. Soll man dann da einfach wöchentliche Fixtermine machen oder?
Genau, so machen wir es. Wir machen One-on-Ones jede Woche mit jedem Mitarbeitenden. Das hängt natürlich auch ein bisschen mit der Unternehmensstruktur zusammen. Ist natürlich was anderes, wenn man jetzt 20, 30, 50 Mitarbeitende vielleicht als Führungskraft betreut und hat. Dann muss man sich da anders organisieren, aber wenn man 5, 6, 7 Mitarbeitende hat, dann ist es die Hauptaufgabe der Führungskraft, genau das auch zu tun und sich darum zu kümmern, dass die Mannschaft auch bestmöglich spielen kann, sage ich mal.
Klingt aber nach einem enormen Zeitaufwand für die Führungskraft, wenn sie halt quasi jetzt regelmäßig jede Woche 15 Minuten macht, wo sie davor vielleicht einmal im halben Jahr eine Stunde für diese Gespräche geführt hat.
Das ist Aufwand, ganz ohne Zweifel, aber jede Führungskraft hat sich ja auch mal irgendwann dazu entschieden, Führungskraft zu werden, und das gehört für eine moderne Führungskraft schlichtweg dazu. Auf der anderen Seite muss man sich auch überlegen, wenn man Mitarbeitende verliert, weil man ihre Potenziale nicht ausschöpft, dann braucht man noch sehr viel mehr Zeit, denn dann muss man ja irgendwie die Aufgaben neu verteilen, sich selber übernehmen. Also insofern lohnt sich jede Minute, die man dort auch in eine Mitarbeiterentwicklung investiert.
Also die Führungskraft jetzt weniger als Teamlead im fachlichen Sinne, sondern mehr als ein Personalmanager, als ein menschlicher Manager.
Ganz genau so. In vielen Unternehmen wird ja neben diesem Thema der Weiterentwicklung, des richtigen Einsatzes der Mitarbeiter auch das Recruiting jetzt in Fachabteilungen zunehmend verlegt. Probiert man ganz häufig so, dass Führungskräfte auch mitverantwortlich sind, die Positionen im Unternehmen, die offen sind, zu besetzen. Und der Trend ist schon genau der richtige. Man braucht natürlich zentrale Unterstützung für all diese Themen. Ist ganz wichtig, dass dort auch HR-Abteilungen, Personalabteilungen auch zu Gestaltern werden, diese Dinge als Businesspartner mit ihren Fachabteilungen zu verknüpfen. Aber Führungskräfte haben sehr viel mehr HR-Aufgaben als in der Vergangenheit, weil es eben viel mehr um Personal, viel mehr um Mitarbeitende heute geht. Das ist einfach das knappe Gut in den Unternehmen, und darum gilt es sich zu kümmern, heute und in der Zukunft.
Gibt es noch irgendwie weitere gute Beispiele oder gute Maßnahmen außer diesen regelmäßigen direkten One-on-Ones, die man als Unternehmen oder als Führungskraft treffen kann, und beziehungsweise vielleicht gibt es auch Angestellte, die von sich aus jetzt noch nicht unbedingt sagen, was jetzt das Problem ist? Gibt es eine Möglichkeit, von der Führungskraft auch von sich aus zu erkennen, hier schlummert irgendwie verborgenes Potenzial, das nicht aktiviert wird?
Ganz sicher. Also eine Sache, die ich immer empfehlen kann, ist, man sollte sich sehr viel mehr damit beschäftigen, welche Soft Skills der Mitarbeiter hat. Das klingt jetzt so ein bisschen abgedroschen, aber es ist tatsächlich schon so gemeint. Also ist ein Mitarbeiter zum Beispiel sehr veränderungsfähig? Ist er kommunikationsstark? Dann zu überlegen, okay, mit diesem Setup, wie kann ich ihn denn einsetzen? In der heutigen Zeit verändern sich die Jobrollen in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit. Also das, was man heute mal in der Universität lernt, dann vielleicht den ersten Job kommt, kann vielleicht 2 Jahre später schon gar nicht mehr gelten. Und diese Veränderung, die sich da ergibt, es ist viel wichtiger, Mitarbeiter zu finden, die diese Veränderung mitgehen, die bereit sind, die lernwillig sind, die auch die Reise mitgehen wollen mit der Führungskraft, und sich mehr darauf zu konzentrieren, als nur auf die Hard Facts. Was bringt denn jemand mit? Was kann jemand? Weil das kann man ihnen im Zweifel in den allermeisten Jobs heute beibringen. Und dann ist es viel wichtiger, dass die Leute wandlungsfähig sind. Und das gilt es so ein bisschen herauszufinden, wen kann ich da in welcher Situation am besten einsetzen. Also das würde ich im ersten Moment mal empfehlen. Und was sich auch als sehr positiv, wenn ich mich so mit anderen Geschäftsführern so unterhalte, gezeigt hat, ist, wenn man Menschen nicht nur beruflich versucht weiterzuentwickeln, sondern eben auch auf einer sehr persönlichen Ebene. Also mal zuhört, welche Ziele, welche Träume, welche Ideen haben denn Mitarbeitende vielleicht auch im privaten Umfeld? Und wenn ich jetzt einen Mitarbeitenden habe, der sagt, hey, ich will unbedingt mal eine Weltreise machen in 3-4 Jahren, dann kann ich ja auch, statt vielleicht über Gehaltserhöhungen oder über mehr Urlaub oder über irgendwelche Benefits zu sprechen, überlegen, wie komme ich denn vielleicht mit dem Mitarbeitenden zu so einem Ziel und unterstütze ihn auf so einer Ebene. Und dann habe ich natürlich auch nochmal eine ganz andere Bindung ans Unternehmen.
Das heißt also, wenn man solche Entwicklungsgespräche oder solche kurzen Check-ups macht, sollte man nicht nur auf fachlicher Ebene bleiben, sondern irgendwie auch gucken, kann man hier die persönlichen Neigungen irgendwie ausloten
unbedingt
und gewinnbringend einsetzen.
Unbedingt. Arbeitswelt wird ja heute auch aufgrund von Remote und Homeoffice und all diesen Dingen immer mehr auch zu einer Art, ich nenne es mal Begegnungsstätte. Wenn man sich dann im Büro trifft, dann geht es eben auch vor allem um zwischenmenschliche Dinge. Dann geht es darum, sich zu treffen, sich auszutauschen, innovativ zu sein. All die Dinge, die man online schlechter machen kann als live. Und dann sind es genau diese persönlichen Themen, mit denen man dann auch gegenseitig zu besseren Lösungen kommt.
Da muss quasi ein Unternehmer wahrscheinlich schon im Vorfeld irgendwie eine Art Karrieremanagement entwickeln, um das gut führen zu können. Ich meine, das wirkt sich mit Sicherheit ja dann auch auf die Stellenausschreibungen aus, weil gefühlt sucht ja heutzutage jeder bereits die eierlegende Wollmilchsau. Man kann ja auch schlecht in die Stellenausschreibung bereits reinschreiben und in einem halben Jahr schauen wir dann mal, wo sich die Stelle sonst so hinentwickelt.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir verändern ja bei Avantgarde Experts so ungefähr 3000 Karrierewege im Jahr. Also wir vermitteln vor allem Freelancer und Young Professionals an ganz, ganz tolle Unternehmen. Deswegen kann ich da aus einer großen Erfahrung an Stellenausschreibungen schöpfen und auch wie Kundenunternehmen teilweise Stellen ausschreiben wollen. Und was ich unbedingt empfehlen kann, ist, dass man sich auch dort sehr viel mehr auf die Soft Skills, auf die Passung zum Unternehmen, auf eine kulturelle, Passung einigt und deutlich weniger auf die harten Kriterien. Also es ist schon klar, dass wenn man natürlich einen Arzt in einem Unternehmen sucht, dass man dann vielleicht ein abgeschlossenes Medizinstudium haben sollte, das ist schon logisch. Aber wenn man jetzt die allermeisten, ich nenne sie jetzt mal Bürojobs, anschaut und macht, dann gibt es eben dort viele Dinge, die ich on the job auch erst lernen muss, lernen kann, die individuell in jedem Unternehmen verschieden sind. Und dann muss ich mir schon die Frage stellen, will ich die Stelle lieber ein halbes Jahr unbesetzt haben oder will ich lieber 3 Monate in eine Aus- und Weiterbildung des Mitarbeiters investieren und dann profitiere ich aber schon 3 Monate von dem Mitarbeiter. Also das geht ja auch so. Insofern so eine gemeinsame Journey beschreiben, gemeinsamen Weg beschreiben, auch in der Stellenausschreibung. Wo will ich denn eigentlich mit dem Mitarbeitenden hin? Was sind die Chancen? Und weniger auf diese harten Fakten pochen. Das ist ein Tipp, der führt zu zufriedenen Mitarbeitern und zu schnelleren Stellenbesetzungen.
Es gibt jetzt auch durchaus manche, weil du ja auch Young Professionals speziell erwähnt hast, es gibt ja so manche Personalabteilungen, da hört man dann auch so diese Stöhnen, ach Gott, die junge Generation von heute, die will sich ja nicht mehr so reinknien in die Arbeit wie früher. Früher war das vollkommen normal, wir haben 45 Stunden die Woche gearbeitet und alle waren daran interessiert, eine gute Arbeit zu leisten. Jetzt wollen sie alle Remote Work und 4-Tage-Woche und dergleichen.
Absolut.
Also was hältst du von diesem Vorwurf, dass da jetzt die Young Professionals nicht so bereit wären, sich so anzustrengen, beziehungsweise wo liegt da das Problem?
Ja, klar, faul, satt, verwöhnt, stimmt natürlich alles. Nee, aber ganz im Ernst, das ist natürlich Quatsch. Also natürlich kann man auf der einen Seite schon sagen, die jüngeren Generationen haben gesehen, wie sich vielleicht Oma und Opa, Papa und Mama aufgearbeitet haben in vielen Jahren und haben heute vielleicht auch eine andere Vorstellung davon, wie Arbeit organisiert sein kann, wie Arbeit aussieht. Aber unsere Arbeitswelt hat sich ja in den letzten 50, 60, 70 Jahren auch massiv weiterentwickelt. Wir haben viel weniger körperliche Arbeit, wir haben viel mehr geistige Arbeit und das ändert ja schon mal dieses gesamte Gefüge grundsätzlich. So, und dann haben wir halt auch eine ganz andere soziale Währung als vielleicht bei älteren Generationen, also auch ein Stück weit einen moralischen Anspruch oder einen höheren moralischen Anspruch und auch Leistungsbereitschaft verbunden mit einer hohen Kreativität. Also Kreativität ist besonders wichtig in den neuen Generationen und das ist ja total positiv. Also ich versuche da auch immer so ein bisschen Mut zu machen. Setzt doch bitte die Kolleginnen und Kollegen aus den neuen Generationen auch so ein, dass sie kreativ sein können und das gewinnbringend ins Unternehmen einbringen können. Und ich sag mal so, wir brauchen die Generation, also egal wie jetzt heute Mitarbeitende sind, es ist eben wie es ist und wir müssen eine Lösung finden, wie wir Zusammenarbeit organisieren. Aber ich bin überhaupt nicht einverstanden mit diesem Jungen gegen Alt und Generation Z ist fauler als die Generationen vorher. Also das stimmt auch alles nicht. Es gibt bloß andere Prioritäten. Insofern muss man drauf eingehen und natürlich hat Lifestyle versus Leistung schon eine Berechtigung, dass man sich damit beschäftigt und das Unternehmen auch gewisse Leitplanken einziehen. Das ist schon entscheidend. Und eins darf man nicht vergessen, das höre ich ganz oft. Man muss ja die jungen Generationen ganz frei machen lassen und die müssen sich frei entfalten können und sowas. Das stimmt gerade nicht. Also junge Menschen heute brauchen auch Sicherheit, wenn sie auf den Arbeitsmarkt kommen, zeigen ganz, ganz viele Studien. Und diese Sicherheit muss man beispielsweise mit konkreten Leitplanken, wie weit kann man gehen, was ist richtig, was ist falsch, wie kannst du dich weiterentwickeln, all diese Dinge, die muss man schon sehr klar regeln, damit man auch dieser jungen Generation eine Sicherheit gibt. Weil die schwanken immer so zwischen Freiheit und Sicherheit hin und her, weil sie sehr sicher aufgewachsen sind. Deswegen versteht man das auch. Und die Arbeitswelt ist dann doch unsicherer, als sie das vielleicht vorher von Studium, Ausbildung, Schule und so kennen.
Ja, dafür, das hört man ja auch oft, dass man irgendwie das Gefühl hat, gerade auch in diesen Fachberufen, gerade im MINT-Bereich, dass man das Gefühl hat, man wird jetzt in der Universität oder so von der Ausbildung her nicht gut genug darauf vorbereitet, was in der Arbeitswelt jetzt tatsächlich auf einen wartet.
Das stimmt. Ja, das ist sicherlich oft so.
Und am Ende des Tages ist es ja wirklich so, die Young Professionals werden ja benötigt, also die Arbeitskräfte werden benötigt.
100%.
Da kommt ja auch der Unternehmer nicht drumrum. Also ist da ein Strategienwechsel notwendig oder wie kann man diese Strategie sinnvoll anpassen, um da jetzt diesen Widerspruch oder Konflikt jung und alt zusammenzulegen? Wie kann man jetzt
Young Talents quasi fördern? Ich sehe den Widerspruch ehrlich gesagt gar nicht so. Also ich weiß, er wird sehr stark bemüht und man versucht es auch so ein bisschen gegeneinander auszuspielen. Ich sehe das so gar nicht. Erstens endet eine Generation nicht mit irgendeinem Geburtsjahr und eine neue Generation beginnt und so. Es sind ja alles Einordnungen, die mal irgendwann vorgenommen wurden. Und die wichtigste Aufgabe für Unternehmer ist es, in diesem Generationenmix die Leute auch dort einfach bestmöglich einzusetzen. Und ich habe erfahrene Mitarbeitende, die sind sehr wertvoll. Und die wurden ja auch irgendwann mal als junge Mitarbeitende eingearbeitet von wiederum einer älteren Generation und haben dort gelernt. Und da muss ich natürlich ein Verständnis vielleicht jetzt bei den älteren Kolleginnen und Kollegen schaffen, hey, ihr habt jetzt auch die Verantwortung für die nächste Generation, die entsprechend einzuarbeiten, die auf den Job vorzubereiten. Die werden noch jünger in den Arbeitsmarkt, mit noch weniger Lebenserfahrung in den Arbeitsmarkt geschleudert, als ihr das damals vielleicht hattet. Also unterstützt doch die neue Generation dabei. Und auf der anderen Seite muss ich eben auch ein Verständnis bei den jüngeren Mitarbeitenden schaffen. Hey, auf Erfahrungen können wir setzen. Wir sind gewachsen mit dieser Erfahrung der Kollegen, die schon da sind. Und lass uns das doch verbinden. Und dann gibt es diesen Generationenkonflikt nicht, wenn man ihn nicht heraufbeschwört.
Ein anderes, was man zumindest vor einigen Jahren noch öfter gehört hat, wahrscheinlich heute auch noch recht aktuell ist, ein Stöhnen aus manchen Fachabteilungen. Das ist dann so, jetzt habe ich einen jungen Mann geholt. Ich habe jetzt zwei, drei Jahre in seine Ausbildung investiert. Jetzt ist der komplett geschult und kennt sich aus und jetzt lässt er mich im Stich, schmeißt hin und sucht sich was anderes. Also da lohnt es sich doch gar nicht mehr so in die Ausbildung investieren zu wollen, weil sobald ich ihm die Ausbildung gegeben habe, ist er wieder weg.
Ja, das ist kann passieren. Das kann man auch nicht vollständig ausschließen. Das ist aber jetzt auch nichts nur von jüngeren Generationen. Das gab es vorher auch schon mal. Ja, das ballt sich ein bisschen, weil, sag ich mal, diese jahrzehntelange Karrieren, einmal eine Ausbildung beim Daimler und dann beim Daimler in Rente, die gibt es natürlich in dieser Art in den jüngeren Generationen nicht mehr. Wir wissen heute, dass Mitarbeitende, die in den Arbeitsmarkt einsteigen, zwischen 8 und 9 Jobs in ihrem Leben vermutlich haben werden und insofern wird es das nicht geben. Es ist aber für Unternehmen deshalb auch sehr wichtig, anständig Ausstiege zu managen. Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass ganz häufig Mitarbeiter auch nach einigen Jahren wiederkommen und dieses stärker projekthafte Arbeiten, auch mehr in Projekten, mehr in, wie soll man sagen, Zyklen zu denken, ist sicherlich da ganz wichtig, weil wenn man Kontakt hält, wenn man Alumni-Stammtische macht vielleicht, wenn man sich mit den ehemaligen Mitarbeitern beschäftigt und die sich auch noch mit einem identifizieren kann und man da nicht mit einem schlechten Gefühl geht, dann kommen die auch nach 2, 3 Jahren unter Umständen wieder, lernen woanders, was sehr wichtig ist und können das dann ins Unternehmen einbringen. Also das ist ein guter Tipp. Wir haben da bei uns intern gute Erfahrungen damit gemacht, aber ich sehe auch viele Unternehmer, die da hervorragende Erfahrungen damit machen, dass man später die Leute zurückgewinnt und sie dann noch wertvoller fürs Unternehmen sind, weil sie dann schon wissen, was sie wollen.
Also quasi, selbst wenn jemand das Unternehmen verlassen möchte, ihm eine Brücke bauen, damit das Potenzial da ist, dass er wieder zurückkommt und es nicht so betrachten, als wäre es der Angestellte, der die Brücken einreißt.
Genau, das soll es sowieso nicht sein, weil ich meine, früher hat man dann immer gesagt, die Leute kommen wegen des Geldes, bleiben wegen der Aufgabe und gehen wegen der Führungskraft. Viele Unternehmen haben das zum Glück ein Stück weit verstanden, dass das mal so war und haben dagegen gesteuert. Aber wenn man gerade das Gefühl hat, der Mitarbeitende ist nicht gegangen, weil es ihm so schlecht bei uns gefallen hat, sondern vielleicht, weil er einfach auch was anderes mal sehen möchte, was anderes machen möchte, dann ist die Chance da, dass er irgendwann auch wiederkommt, wenn man gut Kontakt hält. Dazu kommt noch, und das wäre dann vielleicht noch ein zweiter Tipp in die Richtung, Führungskräfte neigen schon sehr dazu, auch an ihren Mitarbeitern massiv festzuhalten, wenn es um interne Wechsel geht. Und eine Kultur zu entwickeln, in der man sagt, hey, du kannst dich bei uns auch intern mal woanders hin entwickeln, die ist super wichtig. Auch da kommen Mitarbeiter mal wieder, aber wenn man verschiedene Abteilungen hat, die vielleicht vergleichbare Jobs machen oder sowas, dann zu sagen, wir sind da total offen, dass du auch intern so eine Art Jobhopping über Jahre mal immer betreiben kannst, statt das abzublocken, hält die Leute im eigenen Unternehmen.
Quasi ihm die Möglichkeit zu machen, sich zu orientieren eben, neue reizvolle Aufgaben zu finden und im Zweifelsfall dann mit den neu gewonnenen Skills und Kenntnissen wieder zurückzukommen und
genau.
Gewinnbringend einzusetzen.
Absolut, ja.
Vielleicht jetzt nochmal zum Abschluss, ein bisschen zusammenfassend, also was sollten Unternehmen zusammenfassend implementieren, um eben sicherzustellen, dass da eine gute, motivierende, vielleicht auch zukunftsorientierte Arbeitskultur zu schaffen, die quasi Mitarbeiter motiviert, auf ihre Bedürfnisse eingeht und gleichzeitig aber immer im Auge behält, dass sie die Aufgaben, die Bedürfnisse des Unternehmens, die Ziele deswegen trotzdem erfüllt werden. Also es ist ja großes Geflecht, das da unter einen Hut gebracht werden muss.
Genau, das ist es. Also man kann vielleicht nochmal zusammenfassen, es ist erstmal sehr wichtig, sich bewusst zu sein, dass es nicht nur darum geht, für mehr Arbeit immer nur mehr Mitarbeitende von außen holen zu müssen, sondern dass es erstmal darum geht, zu schauen, welches Potenzial habe ich denn und wie kann ich das Potenzial meiner eigenen Mitarbeitenden denn am besten ausschöpfen, am besten gewinnbringend fürs Unternehmen einsetzen. Darum geht's ja am Ende des Tages. Also wie kann ich aus 10 Mitarbeitenden, 10 massiv motivierende Mitarbeitende im Unternehmen oder in der Abteilung machen, die dann entsprechend die Produktivität auch steigern, ohne dass ich von außen jemanden dazuholen muss, weil das wird immer schwerer werden in den nächsten Jahren und ist es ja heute schon. Das ist mal die erste Aufgabe. Und dann, dass ich in Teams schaue, wie kann ich Aufgaben so zusammenstellen, dass Mitarbeitende auch immer was Neues lernen, dass sie immer in der Lage sind, auch mal andere Aufgaben zu machen, Erfolge zusammen ernsthaft feiern, dass ich Motivation habe und eben Menschen auch auf einer viel persönlicheren Ebene begegnen. Das ist auch etwas, was die jüngeren Generationen unbedingt wollen. Die wollen eben sehr viel mehr Verbindungen zwischen Privat- und Arbeitsleben. Es verschwimmt sehr viel mehr. Man findet Freundschaften, vielleicht auch den Partner fürs Leben in der Arbeitswelt, all diese Dinge. Also es gibt immer weniger klassische Brüche zwischen Privatleben und Berufsleben. Und darauf muss man sich als Unternehmen auch einlassen.
Dass die Arbeit quasi auch so ein bisschen Lebenserfüllung wieder mehr ist und nicht einfach nur ein Job an der Stechuhr, den man irgendwie 8 Stunden am Tag opfert.
Und eins, und das als kleines Geheimnis vielleicht am Ende, natürlich muss es auch allen einfach sehr viel Spaß machen. Also jeder kommt ja auch ganz gerne mal in die Arbeit, weil es einem Spaß macht, weil man da zusammen Bock hat, was zu bewegen und dass man das wieder in den Vordergrund stellt und auch als Führungskraft Mut macht. Wir haben tolle Generationen. Wir haben große Chancen, auch jetzt in dieser extrem verändernden Arbeitswelt, die mitzugestalten und positiv mitzugestalten und das in den Vordergrund zu stellen, das hilft sicherlich allen.
Aus Sicht der Führungskraft ist es wahrscheinlich eher wichtig, sich nicht zu fragen, wie kann ich aus 100% meines Teams 120% rauspressen, sondern halt eher herauszufinden, gibt es irgendwo 20%, die irgendwo sinnlos versanden und wie kann ich die sinnvoll aktivieren?
Ja, wenn wir wissen, dass über 40% sich eher unterfordert als überfordert fühlen, dann sieht man, dass es da ein großes Potenzial gibt.
Dann vielen lieben Dank, Philipp, für deine Einschätzung und Expertise zu diesen Fragen und zu diesem Umfeld.
Sehr gerne.
An alle Zuhörerinnen und Zuhörer, also ich hoffe, Sie konnten da auch sehr viel Wissenswertes und Informatives mitnehmen. Wenn Sie selber Erfahrungen gesammelt haben oder wenn Sie irgendwelche Fragen haben, von denen Sie das Gefühl haben, das würde jetzt hier nicht ausreichend adressiert oder da sollte man noch mal etwas tiefer reingreifen, dann schreiben Sie uns gerne. Heise Meets ist erreichbar unter business-services@heise.de. Ansonsten, Philipp Riedl ist auch jederzeit erreichbar. Sie können mal angucken auf avantgarde-experts.de. Nochmals vielen lieben Dank, Philipp, dass du bei uns warst hier heute.
Gerne. Sebastian, hat mir viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank und bis ganz bald.
Und auch an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich hoffe, Sie auch in Zukunft hier wieder zu weiteren spannenden Themen bei Heise Meets grüßen zu dürfen. Vielen Dank und auf Wiederhören.
Ciao.
Das war Heise Meets, der Entscheider-Talk. Sie wollen mehr erfahren? Dann besuchen Sie uns auf heise-meets.de. Wir freuen uns auf Sie.